Cyberattacken können sich also wie eine Krankheitswelle über das gesamte Netzwerk ausbreiten. Da gibt es auch keine geografischen Unabhängigkeiten, die man häufig in der Modellierung anderer Risiken nutzt. Und das macht es eben besonders anspruchsvoll, solche Schäden zu simulieren.
Career to go.
Was macht man in einem bestimmten Job?
Career to go.
Career to go.
Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
Study Drive fragt nach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Career to go, dem Karriere-Podcast von Study Drive. Mein Name ist Konstanze Marie Teschner und heute geht es um einen Beruf, der analytisches Denken mit echter Verantwortung verbindet und um die Frage, wie Mathematik und Rückversicherung zusammengehören. Mein Gast heute ist Leon Rinke, Associate Actuary bei der Hannover Rück. Er hat Mathematik studiert und zeigt uns heute, was es bedeutet, als Aktuar in einem der weltweit größten Rückversicherungsunternehmen zu arbeiten. In dieser Folge sprechen wir über seinen Einstieg in die Branche, typische Aufgaben im Arbeitsalltag eines Mathematikers und darüber, welche Fähigkeiten im Berufsfeld der Rückversicherung wirklich zählen und warum es dabei um weit mehr geht als Formeln und Wahrscheinlichkeiten. Leon, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo Konstanze, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Jetzt habe ich ganz schön weit ausgeholt im Intro. Ich hoffe, das kriegen wir alles unter, aber hast du ein bisschen Zeit mitgebracht?
Ich habe Zeit.
Okay, bevor wir diesen Fragen nachgehen, wollen wir dich als Person etwas näher kennenlernen und das machen wir über unser Entscheidungsspiel. Bist du auch dazu bereit?
Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich mich kurz halten kann.
Morgens fokussiert starten oder abends kreativ werden?
Morgens fokussiert starten.
Teamarbeit oder Solo Deep Dive?
Teamarbeit.
Podcast hören oder Buch lesen?
Buch lesen.
Kaffee oder kaltes Wasser zum Wachwerden?
Kaltes Wasser, Kaffee erst ab mittags.
Oh, sehr vorbildlich. E-Mail-Postfach auf Null oder lieber kreative To-Do-Liste?
E-Mail-Postfach auf Null.
Großraumbüro oder absolute Ruhe?
Großraumbüro.
Analysieren oder einfach machen?
Kommt drauf an, ich würde sagen analysieren.
Formelsammlung oder aus dem Kopf?
Aus dem Kopf durch Verständnis.
Mhm. Theorie oder Anwendung?
Anwendung.
Strukturierter Tagesplan oder Flow-Modus?
Strukturierter Tagesplan.
Vielen Dank. Ich finde, das hat uns schon einen ganz guten Einblick darin gegeben, wie du so tickst und wie du so arbeitest und schafft eine gute Basis für unser Gespräch. Du arbeitest nicht nur bei der Hannover Rück, sondern du promovierst aktuell auch noch in Teilzeit. Wie sieht dein Alltag aus zwischen Forschung und Praxis? Wie, ja, organisierst du dich da auch?
Genau, richtig. Ich erzähle vielleicht erstmal ein bisschen was zur Struktur.
Ja.
Ich habe zwei getrennte Arbeitsverträge, je 50% und die laufen nebeneinander her. Ich habe also feste Arbeitstage. In der Uni bin ich montags und dienstags, in der Hannover Rück donnerstags und freitags. Mhm. Und der Mittwoch ist immer geteilt.
Okay.
Das Programm ist auf 3 Jahre angesetzt und das Ziel ist, dass ich in diesen 3 Jahren dann 3 bis 4 wissenschaftliche Publikationen veröffentliche. Mhm. Jetzt bin ich 2 Jahre dabei und es läuft ganz gut. Mhm. Diese Promotionsstellen an der Uni, die liegen natürlich nicht einfach so rum. Die schafft die Hannover Rück in diesem Fall dadurch, dass sie finanzielle Unterstützung für das Institut anbietet, das House of Insurance. Aha. Die Themen sind jeweils auch getrennt. Es ist also nicht so, dass der eine Arbeitgeber dem anderen reinredet oder andersrum. Mhm. Die Forschung ist auch nicht direkt übertragbar auf die Arbeit, die ich bei der Hannover Rück mache, sondern sie ist vielmehr im Allgemeinen interessant für die Versicherungsbranche als Ganzes. Mhm. Bei der Hannover Rück mache ich dadurch, dass ich die 50%-Stelle belege, eher Projektarbeit. Das hat damit zu tun, dass im Tagesgeschäft Deadlines oder Fristen anfallen, die ich nicht immer sozusagen treffen kann, dadurch, dass ich ja nicht jeden Tag arbeite. Mhm. Bei Projektarbeit hat man eher länger gesteckte Deadlines. Das macht es mir einfacher, diese dann auch zu erfüllen. Und außerdem hat man den Vorteil, dass Projektarbeit viel mit Forschung zu tun hat. Da bringe ich also sozusagen den richtigen Hintergrund aus der Wissenschaft mit,
ja,
weil man eben auch das ein oder andere Paper in der Projektarbeit mal lesen muss. Mhm. Neben der Arbeit sind mir Sport und Freunde sehr wichtig, auch wenn nicht immer Zeit dafür bleibt. Abends ist man dann auch manchmal ganz schön geschlaucht, aber irgendwie kriegt man es dann doch alles hin.
Mhm. Okay, ich finde das total beeindruckend. Da könnten wir fast noch tiefer einsteigen und wahrscheinlich eine ganze Episode füllen über diesen Themenkomplex. Aber wir haben ja noch einiges vor. Ich muss auch zugeben, dass Mathematik und Rückversicherung für mich sehr abstrakt ist. Hast du ein Beispiel, an dem du gemerkt hast, dass Mathematik wirklich helfen kann, komplexe Risiken besser zu verstehen und zu bewerten? Gab es da so ein Aha-Moment oder sowas?
Auf jeden Fall. Also ich kann direkt zwei Praxisbeispiele aus meiner Arbeit geben. Aha. Das eine sind Versicherungsrisiken, die durch Vernetzung entstehen. Das sind auch die Versicherungsrisiken, mit denen ich mich in der Uni befasse. Aha. Beispiele dafür sind zum Beispiel Pandemien oder Cyberrisiken. Wir kennen das ja alle aus der Corona-Pandemie, dass man Abstand halten muss, weil man sich sonst ansteckt. Und diese Ansteckungseffekte, die können in der Versicherung für sogenannte zu sogenannten Akkumulationsrisiken führen. Das heißt, dass eine Attacke auf das Netzwerk sehr viele Teilnehmer beeinträchtigt. Mhm. Und in meiner Forschung schaue ich mir die Frage an, ob man solche Ansteckungsprozesse besser verstehen kann, wenn man ein besseres Verständnis der zugrunde liegenden Netzwerke bekommt. Normalerweise sind solche Netzwerke in der Mathematik, würde man sagen, sehr hochdimensional. Sie sind komplex. Mhm. Und in der Mathematik kann man sich die Frage stellen, ob es vielleicht niedrigdimensionale Approximationen zu diesen Netzwerkstrukturen gibt, ob diese Netzwerkstrukturen vereinfachten Regeln folgen. Mhm. Und bei der Hannover Rück ist das eben nützlich, weil wir uns fragen, ob Cyberrisiken dadurch besser verstanden werden können. Mhm. Ein anderes Beispiel ist die Extremwerte-Theorie. Da habe ich auch in der Vergangenheit mitgearbeitet. In der Versicherung kommen häufig sogenannte Frequency-Severity-Modelle zum Einsatz. Da schaut man sich im Prinzip einmal die Schadenhäufigkeit an, wie oft passiert ein Schaden, und dann aber auch, gegeben, dass ein Schaden passiert ist, wie groß ist dieser Schaden. Mhm. Manchmal fehlen dazu nur halt die Schadendaten. Das ist insbesondere in der Cyberversicherung so. Und dann ist es schwierig, solche mathematischen Modelle zu bauen. Die Extremwerttheorie, die vielleicht einige auch aus der Uni kennen, die liefert da Abhilfe, dass man zumindest einen Anfang machen kann. Mhm. Um sozusagen die Nichtvorhandenheit von Daten trotzdem irgendwie nutzen zu können. Mhm. Und das nutzen wir eben auch im Cyberrisikomanagement.
Ja, total spannend. Und jetzt kann ich es mir auch noch mal besser in der Anwendung schon mal vorstellen. Vielen Dank. Du hast gerade schon mehrfach das Stichwort Cyberversicherung genannt. Das ist das Gebiet, in dem du tätig bist. Können wir da ein bisschen tiefer einsteigen? Was genau umfasst dieses Gebiet?
Genau. Cyberrisiken sind heutzutage ja allgegenwärtig. Ich glaube, jeder kann sich da was drunter vorstellen. Mhm. Es wird überall davor gewarnt. Es gibt aber trotzdem noch keine einheitliche Definition, was ein Cyberrisiko ausmacht. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass Daten gestohlen werden, sowas wie Passwörter oder Bankdaten. Ja. Das wäre dann ein sogenannter Data Breach. Es kommt in letzter Zeit aber auch vermehrt zu sogenannten Ransomware-Attacken, dass also ein Verbrecher im Prinzip Firmensysteme lahmlegt oder Daten verschlüsselt und dann Lösegeld fordert. Mhm. Es kann aber zum Beispiel auch passieren, dass ein Atomkraftwerk gehackt wird und dadurch physische Schäden wie zum Beispiel Feuer- oder Stromausfälle entstehen. Das fällt auch unter ein Cyberrisiko. Mhm, und die Konsequenz, die Versicherte davontragen, sind Betriebsausfälle, Lösegeldforderungen oder auch Imageverlust. Das heißt, die zunehmende Vernetzung birgt in diesem Sinne auch Risiken, die natürlich versichert werden können.
Ja.
Es ist ein relativ neues Geschäft und es ist ein schwieriges Geschäft, denn wie gesagt, fehlen häufig Daten, um gute Modelle zu parametrisieren. Cyberattacken können sich also wie eine Krankheitswelle über das gesamte Netzwerk ausbreiten. Da gibt es auch keine geografischen Unabhängigkeiten, die man häufig in der Modellierung anderer Risiken nutzt. Und das macht es eben besonders anspruchsvoll, solche Schäden zu simulieren.
Ja, und aber wahrscheinlich auch dann besonders aufregend und spannend, da dem entgegenzuwirken. Wie übersetzt sich das dann in der Praxis? Was sind deine Aufgaben bei der Hannover Rück und wie kannst du vielleicht auch dein Fachwissen praktisch anwenden?
Ja, also erstmal ist die Hannover Rück ein Rückversicherer. Ich weiß nicht, ob das jedem klar ist. Wir versichern Versicherungen und das machen wir auf der ganzen Welt. Unser Buch von Risiken besteht also aus ganz, ganz vielen einzelnen Firmen, die irgendwo versichert sind und die dann wiederum über uns rückversichert werden. Das heißt, in einem Cyberrisiko haben wir eine breite Aufstellung von Firmen, die getroffen werden können. Und mein Job oder unser Job im Cyberteam ist die Kontrolle dieses Gesamtrisikos für Cyberschäden bei der Hannover Rück. Das ist für eine Versicherung sehr wichtig, denn es passieren natürlich auch mal Schäden und in einem Schadensfall muss der Versicherer zahlen. Wir müssen wissen, wie viel Geld wir zurücklegen müssen, um in einem Schadensfall eben bezahlen zu können. Mhm. Und das mache ich, indem ich Modelle baue. Das heißt, ich analysiere Schadendaten und baue daraus mathematische Modelle, sowas wie Frequency-Severity-Modelle, um zu sehen, wie teuer diese größten Cyberschäden für uns sein können oder werden können. Dafür überlegen wir uns auch spezielle Szenarien und wir versuchen dann, die Schäden oder die Schadendaten, die wir bekommen, in diese Szenarien zu mappen, um zu schauen, wie oft und wie teuer ein Szenario auftritt. Mhm. Die Forschungserfahrung hilft natürlich, diese Modelle zu bauen, weil dafür ein mathematisches Denken von Grund auf jeden Fall erforderlich ist. Zusätzlich ist es so, dass wir uns sehr, sehr viel abstimmen im Team. Wir sind ja eine Kontrollfunktion im Unternehmen. Mhm. Und zum Beispiel die Underwriter, die am Ende das Geschäft zeichnen, müssen wissen, wie viel Geschäft sie zeichnen dürfen. Und auf der anderen Seite müssen wir wissen, wo unser gezeichnetes Geschäft liegt und wie viel es davon gibt. Mhm. Deswegen lebt das auf jeden Fall auch vom Austausch.
Okay. Aus unserem Vorgespräch weiß ich auch, dass es ein Ziel deiner Arbeit ist, Automatisierung langfristig mit künstlicher Intelligenz zu verbinden. Wie kann das konkret aussehen? Woran arbeitest du in dem Themenkomplex?
Automatisierung ist bisher tatsächlich ein sehr wichtiger Teil meiner Arbeit gewesen. Ich habe ja schon Schadendaten erwähnt. Wir versuchen, diese Schadendaten zu verschiedenen Kategorien zu mappen. Aber man kann natürlich nicht hingehen und jeden einzelnen Schaden auseinanderklamüsern und händisch schauen, wo der jetzt genau reinpasst. Und solche Klassifizierungsprobleme tauchen in der Versicherung sehr häufig auf. Man hat also eine Schadensbeschreibung und versucht, diese Schadensbeschreibung auf irgendeine Schadensklasse zu mappen. Mhm. Und da kommen momentan häufig sogenannte Large Language Models, LLMs, in Frage. Mhm. Und das testen wir gerade zusammen mit anderen Kollegen. Außerdem kommt es häufig vor, dass wir uns auch andere Modellanbieter anschauen, die Cyberrisiken modellieren. Mhm. Und wir wollen versuchen, diese Modelle zu verstehen und wir wollen gucken, wie deren Simulation zu unserer Simulation passt. Und ein klassisches Beispiel aus der KI sind sogenannte Regressionsanalysen. Die kommen zur Anwendung, wenn man versucht, Daten zu verstehen, in denen es viele Stellschrauben oder Parameter gibt. Und das Ziel der Regressionsanalyse ist es dann, eine vereinfachte Darstellung mithilfe von einer linearen Kombination einiger weniger Parameter zu finden. Und dadurch soll das Ganze leichter verständlich werden. Und das machen wir eben, um solche Cybermodelle besser verstehen zu können.
Mhm. Ja, total spannend, dass ihr da auch die neueste Technologie, die neuesten Erkenntnisse nutzt und da ja da auch weiter dran forscht und es implementiert. Du hast gerade immer mal auch so, ja, Querverweise gegeben zu anderen Departments. Wie wichtig ist es für deine Arbeit, interdisziplinär zu denken und auch mit ExpertInnen aus anderen Bereichen dich auszutauschen?
Das ist auf jeden Fall ein ganz integraler Bestandteil der Arbeit. Wie gesagt, wir sind eine Kontrollfunktion. Ich habe auch da konkrete Praxisbeispiele. Jedes Mal, wenn wir in unserem Cybermodell irgendwas anpassen wollen, dann muss das natürlich konzipiert werden. Das machen vielleicht wir. Dann muss es technisch umgesetzt werden. Das machen wir oder die IT. Dann muss das Ganze irgendwie geprüft werden oder validiert werden. Dafür gibt es dann nochmal ein anderes Team. Und am Ende schaut sich das Ganze auch die BaFin nochmal an. Und man muss im Prinzip immer die Brille des anderen aufhaben, um sehen zu können, was für Rückfragen eventuell kommen können. Weil nur wenn man sich darauf vorbereitet, kann man wirklich eine konstruktive Zusammenarbeit ermöglichen. Mhm. Es ist insgesamt in der Hannover Rück häufig ein Geben und Nehmen. Man muss wissen, wer was liefern kann und man muss wissen, wer was braucht. Das ist so ein bisschen wie bei Siedler von Catan. Bei Cyber gibt es vor allem eine enge Abstimmung zwischen den Underwritern und dem Risikomanagement. Wie gesagt, wir geben ja die Kapazität. Wir sagen den Underwritern, wie viel Geschäft sie zeichnen dürfen. Auf der anderen Seite sind die Underwriter eben diejenigen, die das konkret tun und die auch Schadendaten und so weiter einfordern können. Und damit wir das in Zukunft etwas standardisierter hinkriegen. Vor allem für das neue Geschäft Cyber ist es eben sehr wichtig, dass wir uns regelmäßig auch mit den Underwritern austauschen.
Diese Art der Zusammenarbeit ist eine schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage, denn wie würdest du die Unternehmenskultur bei der Hannover Rück beschreiben? Was macht das Arbeitsumfeld für dich besonders?
Also die Hannover Rück ist ja leider bekannt als das unbekannteste DAX-Unternehmen und das finde ich völlig zu Unrecht.
Ja.
Unsere Arbeitsatmosphäre ist nämlich sehr besonders. Es ist eine sehr familiäre Arbeitsatmosphäre. Wir sind wirklich ein Team und das kann man hier mehr spüren als bei irgendeiner anderen Firma, für die ich je gearbeitet habe. Es herrscht insgesamt einfach eine positive Basisstimmung. Man grüßt sich auf den Fluren, im Fahrstuhl oder in der Teeküche. Man macht auch mal viel privat mit den anderen Kolleginnen und Kolleginnen. Ich war sogar schon mit Kollegen zusammen im Urlaub. Und wir haben neuerdings auch einen Stammtisch, der jede Woche stattfindet. Außerdem ist mir sehr wichtig, dass die Hannover Rück international aufgestellt ist. Mhm. Das heißt nicht nur, dass wir Büros oder Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt verteilt haben, sondern man hört auch einfach viele Sprachen hier in Hannover auf den Fluren. Ich bin schon zu einer indischen Hochzeit eingeladen worden und da auch hingeflogen. Jedes Mal, wenn ich im Urlaub bin und eine Tochtergesellschaft in der Nähe ist, besuche ich diese auch und werde dann immer sehr freundlich empfangen. Und dadurch lernt man natürlich sehr viel über andere Kulturen. Man hat sozusagen praktisch die ganze Welt hier zu Hause in Hannover.
Das hast du sehr schön gesagt. Das klingt wirklich nach einem sehr diversen und dynamischen Arbeitsumfeld, das dann ja eben diese tollen Ergebnisse auch zutage bringt. Deine Arbeit verbindet komplexe Mathematik mit Zukunftsthemen wie Cyberrisiken und KI. Inwiefern ist das dann auch ein Beweis, dass Versicherungen eben heute alles andere als langweilig sind? Dieses Klischee gibt es ja leider auch noch recht häufig in den Köpfen der Leute.
Ja, dazu möchte ich direkt mal sagen, dass meine Behauptung ist, dass die Versicherung nie langweilig war. Mhm. Dazu hole ich jetzt vielleicht etwas aus, aber ja, die Versicherung ist ja ein intrinsisch wichtiges Element moderner Zivilisation.
Ja.
Menschen begegnen im Laufe ihres Lebens immer wieder existenzbedrohenden Risiken. Das kann man sich zum Beispiel so vorstellen, wenn im Mittelalter eine Bauernfamilie ihren Hof durch ein Feuer verloren hat, dann ist das wirklich lebensbedrohlich gewesen. Es gab damals keinerlei soziale Sicherungssysteme. Und die Idee der Versicherung ist es, diese existenziellen Risiken auf die Gesellschaft als Ganzes umzuverteilen. Jeder zahlt also eine kleine Versicherungsprämie in einer vielleicht Brandkasse, hätte man es damals nennen können, wenn man sich das Beispiel mit dem Bauernhof wieder anschaut, die im Schadensfall dem Bauer Hans-Peter dann seine Scheune bezahlt. Die Risiken ändern sich natürlich mit der Zeit. Es kommen immer neue Risiken dazu. Momentan ist Cyber und KI in aller Munde, zu Recht oder nicht. Das wird sich dann in der Zukunft zeigen. Mhm. Der Punkt ist aber, dass die Versicherung immer am Puls der Zeit bleiben muss und Menschen auch weiterhin vor den großen Risiken schützen muss, sozusagen.
Ja.
Und dazu brauchen wir Menschen, die eben neue Ideen einbringen, um von diesen neuen Risiken optimal schützen zu können. Sei es durch KI, Automatisierung oder andere.
Das ist tatsächlich eine sehr schöne Perspektive und ein schönes Bild, das du da gezeichnet hast. Und ja, ich kann dir da nur zustimmen. Was würdest du dennoch jungen Talenten sagen, die ja zögerlich sind und bei dem Wort Versicherung erstmal an etwas Altmodisches denken? Ich meine, wir haben jetzt ja schon sehr viele Beispiele und Argumente genannt, aber hast du noch ein abschließendes Argument?
Ja, es ist natürlich wahr, dass die Wahrnehmung vieler Leute auch durch die Popkultur geprägt ist. Mein Rat also deswegen ein bisschen weniger Stromberg gucken und mal zu einem Schnuppertag bei der Hannover Rück vorbeikommen. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich in der Zukunft dann viele Zuhörerinnen und Zuhörer bei unserem Hannover Rück Stammtisch begrüßen kann.
Das war tatsächlich ein sehr schöner Aufruf, ein sehr schönes Plädoyer. Vielen Dank, Leon, dass du mit uns diese ehrlichen Insights aus deinem Joballtag geteilt hast. Du hast ganz eindeutig gezeigt, dass als Aktuar bei der Hannover Rück, dass man da nicht in einem Elfenbeinturm arbeitet, sondern mittendrin ist im globalen Geschehen mit Zahlen, die wirklich etwas bewegen. Vielen Dank.
Danke auch.
Liebe HörerInnen, wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Career2Go, empfiehlt sie eurem Lieblings-Mathe-Genie weiter und bleibt dran oder schaltet wieder ein für Karriere-Stories, die überraschen, motivieren und Orientierung geben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.